Guten Morgen, Manuel.
Guten Morgen, Kari Safari, mein Co-Host im Easy German Podcast.
Das bin ich. Das bin ich. Ich begrüße dich heute wieder aus Warschau, Manuel. Unsere zweite Woche in Warschau beginnt und es wird jeden Tag spannender.
Wirklich? Wieso wird es jeden Tag spannender in Warschau?
Weil ich jetzt nach einer Woche das Gefühl habe, dass wir uns so ein bisschen eingelebt haben, so einen Alltag haben und dass ich jetzt erst richtig aufnahmefähig bin für neue Erfahrungen.
Du schickst ja ab und zu Fotos, vielen Dank dafür, ja, auf privaten Kanälen. Und unter anderem habe ich gesehen, dass Janusz jetzt schon in mehreren polnischen Malls war, Einkaufszentren.
Ja, richtig. Die sind hier sehr populär, Manuel.
Und er sieht sehr glücklich aus in all diesen Fotos.
Ich habe dann gedacht, als wir in den Malls waren, dass wir doch sehr aus der deutschen Perspektive darüber gesprochen haben. Also in Deutschland, muss man doch sagen, spielen Malls insgesamt eher eine geringere Rolle als in anderen Ländern. Und das ist mir hier in Polen wieder aufgefallen, weil hier gibt es einfach an jeder Ecke Malls. Und in denen wir waren, sah es auch tatsächlich genau gleich aus. Es waren genau die gleichen Geschäfte in all den Malls.
Ja, witzig.
Janusz zeigt den Daumen nach oben. Er hat sich trotzdem sehr wohl gefühlt in der Mall und er hat tatsächlich schon 3 Hosen und 2 Pullover gekauft. Er ist ein neuer Mensch.
Genial.
Unsere Hausmitteilung.
Kari, ganz wichtige Ankündigung. Jetzt bitte einmal aufpassen, bevor ihr einschlaft, falls ihr uns gerade beim Einschlafen zuhört.
Nur jetzt.
Danach könnt ihr freiwillig zuhören, wenn ihr möchtet. Die Easy German Summer School findet dieses Jahr wieder statt. Wir hatten das schon erwähnt, aber wichtige Infos. Nummer 1, wir hatten das Datum gar nicht erwähnt hier im Podcast. Das hatten wir vergessen. Im Nachhinein war es gut, denn wir mussten das Datum nochmal ändern, da an dem ursprünglichen Datum, das wir geplant hatten, irgendein Großevent in Berlin ist und es gar keine Unterkünfte mehr gibt. Deswegen haben wir den Zeitraum nochmal verschoben und der finale wirkliche Zeitraum, die 2 Wochen, wo dieses Jahr die Summer School stattfinden wird, oder die 2 Wochen, in denen die Summer School stattfinden wird, wir wollen ja hier korrektes Deutsch sprechen, ist der 8. bis 20. September.
Richtig, und da danken wir unserem treuen Zuhörer und ehemaligen Besucher der Easy German Summer School, Randy. Dem ist das sofort aufgefallen. Der hat sofort, als er von der neuen Summer School gehört hat, recherchiert nach Hotels in Berlin und hat gemerkt, scheiße, da gibt's ja gar keine mehr. Und danke an Randy an dieser Stelle.
Korrekt, danke Randy. Und jetzt die andere, noch viel wichtigere Info. Wenn ihr dabei sein wollt dieses Jahr, dann könnt ihr euch bewerben. Dieses Wochenende, am 9. und 10. März, ist das Fenster, ist der Zeitraum, in dem ihr euch bewerben könnt über easygerman.org/summerschool. Danach wird das geschlossen und dann schauen wir uns alle Bewerbungen an und geben euch Rückmeldung und hoffen, dass wir so vielen wie möglich eine positive Nachricht geben können. Aber wir wissen auch, dass das Interesse an diesem Programm sehr, sehr hoch ist. Und deswegen haben wir uns diesen Prozess überlegt, wo es ein Wochenende gibt, wo sich alle ganz in Ruhe bewerben können. Ihr müsst euch dann sozusagen nicht stressen oder mitten in der Nacht aufwachen. Ihr macht das einfach an diesem Wochenende. Und danach hört ihr von uns zurück.
Das Fenster des Glücks öffnet sich am Wochenende.
Hoffentlich.
Ich wollte noch mal sagen, Manuel, weil das viele Leute immer noch nicht wissen, man kann uns regelmäßig treffen. Wir sprechen ja hier oft über Events, aber unser Ziel ist tatsächlich, jeden Monat einen Event zu machen, mindestens ein Meetup oder einen Podcast live. Und es gibt die immer unter easygerman.org/meetups. Da sind jetzt nur die Termine bis Ende Mai, aber es werden noch einige dazukommen. Also ihr müsst nicht verzweifeln. Wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Und zwar haben wir mit einem Zuhörer, mit Michau, einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Liebe Grüße. Dann haben wir Wukasch kennengelernt, der auch ein großer Easy German Fan ist und völlig aus dem Häuschen war, dass er uns auf der Straße getroffen hat. Und Janusz hat ihn dann eingeladen, dass er einfach mitkommt. Und wir haben den ganzen Nachmittag verbracht. Und ihm habe ich das auch gesagt. So, es ist ja nicht unmöglich, uns zu treffen. Man muss einfach nur auf easygerman.org gehen.
Das ist ein guter Hinweis. Und die Summer School ist ja auch nicht nur eine Gelegenheit, uns zu treffen, sondern es ist wirklich ein Intensivkurs. Ihr lernt dann wirklich ganz intensiv 2 Wochen lang Deutsch. Das kostet ja auch ein bisschen Geld. Das ist wirklich so das intensivste Programm, das wir anbieten. Wenn es euch einfach nur darum geht, mal mit uns zu quatschen, dann könnt ihr einfach zu einem Meetup oder zu einem Podcast-Live-Event kommen.
Genau, und dabei auch natürlich Deutsch lernen, weil wir haben dort ja auch ein paar Ideen zum, also ihr trefft dort andere Deutschlernende und tauscht euch aus. Das ist immer eine gute Gelegenheit.
Follow-up.
So, dann haben wir Follow-up. Wir starten mit einem Follow-up zum Thema gleichgeschlechtliche Heirat. Wir hatten darüber gesprochen, dass in Griechenland die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert wurde. Und Chihiro aus Japan hat uns gefragt, wie es mit den Nachnamen ist in Deutschland. Wir hatten da auch tatsächlich schon mal drüber gesprochen, erinnerst du dich?
Da haben wir schon öfters drüber gesprochen, ja. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, dass ich die Praxis in Deutschland im Moment doof finde. Ich hätte gerne die englische oder britische Praxis. Auf jeden Fall habe ich davon gehört. Ob das Leute machen, weiß ich nicht. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, bei der Heirat kreativer zu sein. Und wir zum Beispiel hätten gerne unsere Nachnamen verschmolzen. Wir heißen genau. Ja Schmidt und Hamerski und mögen unsere Nachnamen beide nicht genug, um den anderen anzunehmen und hätten uns gerne die Schmitzkis genannt.
Genau, darüber hattest du schon berichtet in Episode 371 mit dem schönen Titel Die Schmitzkis.
Ah, da war das.
Und kannst du es jetzt nochmal kurz zusammenfassen? Also wie ist es in Deutschland? Welchen Nachnamen kann oder muss man nehmen, wenn man heiratet in Deutschland? Kann man sich auch einen komplett neuen ausdenken? Wie funktioniert das?
Normalerweise nimmt ein Ehepartner den Namen des anderen Ehepartners an. Also ganz lange war das ganz klassisch so, dass die Frau den Männernamen annimmt. Ist, glaube ich, immer noch in den meisten Fällen traditionellerweise so. Aber heute geht das in beide Richtungen. Aber das ist halt das Problem. Man muss immer den Namen des anderen annehmen. Oder man bildet einen Doppelnamen. Easy zum Beispiel heißt ja Hargreaves Schmidt. Finde ich auch nicht schlecht. Das war lange Zeit die moderne Variante, wenn man nicht den Namen des Mannes annehmen wollte. Aber für mir ist das zu lang persönlich.
Und kann man, wenn man einen Doppelnamen nimmt, muss der dann bei beiden gleich sein oder kann die Reihenfolge bei jedem anders sein?
Ach so, nee, das
könnte man sozusagen
nicht.
Schmidt-Hamerski und der andere heißt dann Hamerski-Schmidt.
Das wäre lustig, ne, wenn beide unterschiedlich hießen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, das geht auch nicht. Würde für mich auch keinen Sinn machen, weil der Sinn ist ja eigentlich, dass man den gleichen Namen hat, damit man als Einheit verstanden wird. Aber
Man kann natürlich aber auch einfach die ursprünglichen Namen behalten. Also jeder kann seinen eigenen vorherigen Nachnamen behalten, das geht auch. Aber man kann nicht einen komplett neuen Namen wählen bisher.
Genau, leider nicht. Man kann generell seinen Namen ändern lassen, wenn man sehr unzufrieden damit ist. Das geht aber auch nur aus bestimmten Gründen. Zum Beispiel, wenn dein Name so allgemein ist, dass er Individualität vermissen lässt. Also Schmidt zum Beispiel kann man, glaube ich, tatsächlich umbenennen. Aber du kannst dir dann nicht selber einen neuen Namen ausdenken. Ich könnte jetzt nicht zum Gericht gehen oder zum Bürgeramt und sagen, Schmidt ist mir nicht individuell genug, ich möchte gerne Schmitzki heißen. Dann kriegt man, und das haben wir tatsächlich, das haben Janusz und ich geprüft, als wir geheiratet haben, du kannst nur auswählen aus einer Liste mit Vorschlägen.
Wer macht die Liste?
Ja, das weiß ich auch nicht. Vor allem meine Sorge war dann, dass auf der Liste steht dann irgendwie sowas wie Scholz oder so. Und dann habe ich ja nichts gewonnen, ne?
Aha. Witzig. Ja, ein spannendes Thema. Irgendwann müssen wir mal irgendwie so eine Reportage machen im Standesamt oder im Bürgeramt und diesem Thema auf noch mehr auf die Spur gehen. Dann habe ich noch ein Follow-up zum Thema Haushaltsgeräte. Wir haben ja sehr ausführlich über sehr viele Haushaltsgeräte gesprochen und ich durfte sie bewerten mit entweder Top oder Flop. Und Kari, mir ist aufgefallen, dass wir über das wichtigste Haushaltsgerät, mein absolutes Lieblingsgerät, ohne das ich nicht leben kann, komplett vergessen haben. Der größte Top der Haushaltsgeräte hat gefehlt.
Jetzt bin ich am Nachdenken. Dein Laptop? Ist das ein Haushaltsgerät?
Das ist ja, nein, das ist kein Haushaltsgerät.
Okay, da muss ich weiter nachdenken. Warte, deine wichtigsten Haushaltsgeräte sind deine elektrische Zahnbürste, sind dein Staubsauger und dein Kühlschrank.
Die sind alle wichtig, aber es gibt eins, das mir noch wichtiger ist und das in Deutschland sehr populär ist.
Dein Fahrrad.
Das würde ich jetzt auch nicht als Haushaltsgerät bezeichnen.
Scheiße,
du
was
kommst
kannst
da jetzt
sagen?
Nicht drauf. Dir ist das Ergebnis dieses Haushaltsgerätes auch wichtig, aber du kommst auf anderem Wege zum gleichen Ergebnis.
Boah, jetzt wird's kompliziert.
Ein Rätsel.
Fenster.
Und zwar hat es was damit zu tun, was ich gerne trinke.
Kaffeemaschine, haben wir doch besprochen.
Haben wir besprochen, nee. Gibt noch ein anderes Getränk, was mir noch wichtiger ist.
Der Milchschäumer. Ach, die Kaffeemühle.
Nee.
Hä? Was könnte das sein?
Okay, ich löse es auf. Der Wassersprudler.
Wassersprudler, aha, okay.
Also man kennt das meistens unter dem Markennamen SodaStream. Das ist so die größte Marke. Ich habe aber mir tatsächlich ein neues Gerät gekauft von einer schwedischen Designermarke. Das sieht richtig gut aus. Und das hat nämlich, das ist sehr schlank und dünn. Ich kann das mal verlinken in den Shownotes. Und statt eines Knopfs zum Wassersprudeln hat es einen Hebel. Also das sieht richtig cool aus. Und macht leckeres, sprudelndes, prickelndes Wasser. Und ohne prickelndes Wasser kann ich nicht arbeiten.
Wunderschön, Manuel. Vielleicht kannst du mir das mal schicken, dieses Gerät, als Empfehlung.
Ja.
Weil ich bin immer noch am drüber nachdenken. Ich habe halt diese Bequemlichkeit, dass uns Leute Wasser nach Hause liefern.
Ja.
Aber eigentlich wäre ein Sprudler wahrscheinlich sinnvoller.
Richtig. Und dieser Sprudler, der sieht so gut aus. Ach, ich bin so glücklich damit. Das ist einfach das beste Haushaltsgerät.
Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ChatGPT hat es nicht unter der Liste der Top 25 Haushaltsgeräte geführt. Mhm. Deswegen kam es in unserer Liste nicht vor, Manuel.
Schade.
Manuels Manual.
Wo wir gerade bei Dingen sind, die mich beschäftigen. Ich erkläre ja ab und zu gerne etwas hier und erzähle über mein Leben in der Rubrik Manuels Manual. Und ich freue mich immer, wenn es Fragen oder Vorschläge für diese Kategorie gibt. Und ein solcher Vorschlag kam von wem überhaupt? Ich habe hier die Nachricht, aber gar nicht den Namen gespeichert.
Das ist immer ein großer Fehler.
Ja, das kam tatsächlich als Kommentar von André. Hallo André. André hat geschrieben, vielleicht wäre es mal ein Thema für Manuels Manual, wie Manuel mit dem Lesen umgeht. Welche Plattform nutzt er? Wie macht er sich Notizen oder Highlights? Wie stellt er sicher, dass er sich an das Gelesene erinnern kann? Benutzt er eine App? Und versucht er, sich ein Second Brain zu erschaffen? Hast du das schon mal gehört, dieses Konzept von einem Second Brain?
Nee, was ist das? Ein Notizbuch?
Ja, im Grunde so ein sehr großes Notizbuch in digitaler Form. Das ist so die Idee, dass man alle Fakten, die man so lernt oder sich merken will, in ein Programm kippt und die Sachen dann aber auch taggt und verknüpft und so weiter. Man kann das zum Beispiel mit Notion machen, was wir ja auch benutzen. Mhm. Gibt es viele Videos zu. Ich lese sehr gerne viel zu wenig und habe so ein bisschen ein System, das ich sehr gerne vorstelle, André. Allerdings gibt es wahrscheinlich auch noch deutlich ausgefeiltere Systeme. Also zum einen lesen wir ja, glaube ich, beide gerne Artikel. Ne? Also du sagst immer, du liest nicht so gerne, aber was du damit meinst, sind lange Bücher. Aber du liest eigentlich extrem viel Nachrichten, Artikel. Du hast ja auch, glaube ich, ein Abo von der New York Times. Mhm. Und wie machst du das, wenn du einen Artikel findest, den du denkst, boah, den möchte ich gerne lesen, aber du hast in dem Moment keine Zeit, ihn zu lesen? Hast du dafür einen Trick?
Ja, also einmal in der App selber, also sowohl bei der New York Times als auch bei Zeit Online, was ich auch lese, da oder in den Apps gibt es so, wie nennt man das, so Lesezeichen, du kannst dir die Artikel speichern. Und dann habe ich tatsächlich noch in meinem Browser, wenn ich einen Artikel zugeschickt bekomme oder entdecke und gerade auf meinem Computer bin, habe ich einen Favoritenordner, der heißt Lesen. Und da schiebe ich dann alle Artikel rein. Aber ich muss sagen, ich gucke da selten wieder rein.
Mhm. Ich benutze dafür schon seit vielen Jahren eine App, nämlich Instapaper. Mhm. Die funktioniert so, dass man jeden Artikel speichern kann in dieser App. Und dann ist er hinterlegt und auch offline gespeichert. Und wenn man dann zum Beispiel in der Bahn sitzt oder wo auch immer, kann man sozusagen nach und nach diese Artikel lesen, die man sich gespeichert hat. Ist ein super System.
Und wie funktioniert das dann? Also du siehst den Artikel zum Beispiel in der Spiegel Online-App auf deinem Handy. Mhm. Und wie kriegst du den dann in die andere App rein?
Am besten funktioniert das im Browser. Da gibt es dann so ein Bookmarklet, auf das man klickt und dann wird das einfach gespeichert. In den Apps geht das aber meistens auch, weil die haben ja meistens so einen Teilen-Button. Und solange da eine URL quasi geteilt wird, kann man das dann an die Instapaper-App schicken und der speichert den Artikel. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Mhm. Und es gibt auch noch andere Apps. Pocket ist ziemlich bekannt, die macht das Gleiche. Und es gibt eine App, die heißt Readwise. Die macht noch ein bisschen mehr. Da geht es auch darum, dass man sich dort Highlights machen kann und dass Readwise einen dann auch erinnert in regelmäßigen Abständen. Dass man zum Beispiel dann nach 3 Monaten oder nach einem Jahr nochmal erinnert wird an die Dinge, die man sich selbst markiert hat. Entweder in Artikeln oder auch in Büchern. Und das ist eigentlich ein cooles System, aber ich habe da so mein eigenes manuelles System. Ich mache das nämlich in einer Tagebuch-App in Day One. Dort speichere ich mir die Sachen, die ich mir highlighte oder auch Notizen, hauptsächlich zu Büchern. Und in Day One gibt es so ein Feature, dass er dir immer anzeigt, was du vor einem Jahr oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren geschrieben hast. Und so tauchen quasi in regelmäßigen Abständen meine eigenen Highlights aus Büchern wieder auf, sodass ich sie dann oft nochmal durchschaue.
Du hast quasi ein eigenes Tagebuch für das,
was... Für die Bücher, die ich gelesen habe, inklusive meiner Notizen und Highlights, genau.
Fantastisch.
Und Bücher lese ich auf einem Kindle Paperwhite, abends im Bett. Dieses Kindle, ne? Also es ist ja von Amazon. Und man kann ja wirklich Amazon vieles unterstellen. Aber was man denen nicht unterstellen kann, ist geplante Obsoleszenz.
Was ist das denn?
Das ist ja immer dieser Vorwurf an große Tech-Firmen, dass sie quasi Geräte so herstellen, dass sie dann nach 2 Jahren kaputt gehen, damit man dann das neue kaufen muss. Mhm. Und dieses Kindle Paperwhite habe ich irgendwie gefühlt seit 10 Jahren. Das ist auf jeder Reise mit dabei. Ich schmeiße das in den Rucksack. Ich habe das auch schon häufiger irgendwie fallen lassen und so. Das geht einfach nicht kaputt. Und dieser Akku hält auch einfach immer noch einen Monat. Und ich habe tatsächlich einen anderen E-Reader, den ich gerne hätte, der Kobo Libra 2. Ich habe da nämlich schon mal so recherchiert, was es heutzutage so gibt. Und ich bringe mich aber nicht dazu, mir den zu kaufen, weil dieses andere Gerät halt einfach funktioniert und nicht kaputt gehen will. Ist ja eigentlich auch schön.
Ja.
Und ich bin ein Fan von gedruckten Büchern. Also gerade so Sachbücher, die lese ich lieber morgens am Schreibtisch. Und tatsächlich mag ich das sehr. Man kann auch einfach schneller blättern. Ich habe ja schon mal erwähnt, man muss den Mut haben, auch Dinge zu überspringen, ganze Kapitel vielleicht zu überspringen, Dinge auch mal nur zu scannen. Und das funktioniert am besten mit gedruckten Büchern. Und da mache ich mir dann wirklich mit einem Textmarker Highlights und fotografiere die dann später am Ende und pack die dann in Day One. Das ist mein etwas kompliziertes System. Als Foto, genau. Ja.
Interessant, Manuel. Das heißt, du machst immer von allen Büchern, die du liest, Notizen oder gibt es auch Sachen, die du einfach nur genießt und dann sind die wieder verschwunden?
Ja, das sind die Romane, die ich dann abends auf dem E-Reader lese. Aber Sachbücher, die nehme ich eher so als Lehrer wahr. Also ich schaue, was kann ich mir da rausziehen an Informationen, was mein Leben irgendwie verbessert.
Ja, und ich kann einfach viel besser konsumieren, wenn mir jemand ein Buch auf YouTube zusammenfasst. Das machen ja mittlerweile auch genug Leute.
Ja.
Und ich denke so, wahrscheinlich reicht das, weil die Essenz ist ja dann die gleiche, ne?
Ja, das ist im Grunde ja eine andere Herangehensweise an dieses Schnelllesen, wo man schaut, was kann ich mir rausziehen aus diesem Buch, ohne jetzt wirklich jedes Wort langsam zu lesen, sozusagen.
Manuel, während du vom Lesen gesprochen hast, habe ich mir deinen Sprudler angeguckt. Du hast den Fehler gemacht, den Link schon während dieser Aufnahme zu schicken. Und der sieht sehr schön aus. Welche Farbe hast du denn an deinem Sprudler?
Matt schwarz.
Alles klar. Ja, super. Dann hoffe ich, dass jetzt einige von euch neue Ideen gefunden haben zum Lesen mit Notizen. Beim Deutschlernen ist das ja eigentlich auch nützlich, so ein System, ne? Dass du, wenn du jetzt ein Buch auf Deutsch liest zum Deutschlernen, dass du irgendein System hast, dann auch Vokabeln aufzuschreiben, zu speichern. Und
ja. Und am besten kann man sich das alles merken, wenn man dabei ein prickelndes Glas Wasser trinkt.
Das nervt.
Manuel, was nervt mich heute?
Das weiß ich nicht. Erzähl es mir.
Ich muss ganz kurz zurück zu unserer Notizen-App. Ich war abgelenkt durch den Wassersprudler.
Wenn du schon vergessen hast, was dich nervt, dann kannst dich ja gar nicht so sehr nerven.
Doch, ich habe heute ein Das nervt, was richtig nervt. Ich glaube, das nervt viele von uns in vielen verschiedenen Ländern. Und das sind Fake News. Schon mal davon gehört?
Ja, schon sehr oft davon gehört. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Begriff, der wird so ein bisschen inflationär und manchmal nicht besonders präzise benutzt, weil nicht alles, was jetzt irgendwie nicht stimmt, ist automatisch auch dann gleich Fake News, finde ich. Sondern Fake News, das beinhaltet, finde ich, so eine gewisse Intention. Ne? Also, dass man etwas Falsches verbreitet, weil man auch wirklich was Falsches verbreiten will.
Das ist das Problem, weil gleichzeitig wird Fake News zu so einem Begriff, also auch Donald Trump benutzt ja diesen Begriff und meint damit aber Sachen, die stimmen. Also das ist das Verrückte, dass es irgendwie immer schwerer wird, die Wahrheit von der Fiktion zu unterscheiden, weil so viele Leute die Fiktion oder Fake News nutzen, um Leute zu manipulieren. Und mir sind da diese Woche direkt zwei Artikel aufgefallen oder zwei Themen. Das ist einmal ein manipuliertes Tagesthemenvideo, was viral gegangen ist. Also da wurde tatsächlich, hast du das mitbekommen?
Nee.
Guck mal auf diesen Artikel, den ich geschickt habe. Den findet ihr jetzt in den Shownotes. Da wurde tatsächlich ein Tagesthemenbeitrag so zusammengeschnitten, dass er anders, also dass was ganz anderes rüberkam.
Ha, interessant. Also es ist kein Deepfake, wo die Personen gar nicht existieren, sondern man hat es quasi neu geschnitten.
Zu sehen ist ein Interview, in dem die öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland als parteilich und staatsnah dargestellt werden. So seien dort Lügen, Hass und Hetze gegenüber Minderheiten und der Opposition verbreitet worden, wie die interviewte Person sagt.
Also es ging irgendwie um Polen und da hat man ein Interview in den Tagesthemen neu zusammengeschnitten.
Ja, zum einen wurde das Interview manipuliert, zum anderen handelt es sich gar nicht um Deutschland. Also es würde ein Interview zusammengeschnitten, was zu einem ganz anderen Thema ist und wurde dann auf Deutschland angewendet. Also sowas finde ich schon krass, vor allem wenn das dann viral geht, ne, und viele Leute das glauben. Und das ist ja genau der Sinn davon, dass Leute solche Sachen verbreiten. Und wir haben ja jetzt selber vor kurzem damit Erfahrung gemacht. Wir haben ja ein Video über die AfD gemacht und wir wussten ja schon vorher, dass dort wahrscheinlich viele Leute unzufrieden sind und in den Kommentaren, dass es in den Kommentaren eine Diskussion geben wird, das wussten wir schon vorher. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass unsere Zuschauer alle ganz wahnsinnig große AfD-Fans sind, sondern das liegt daran, dass solche Videos zu so einem Thema dann ganz viele Leute anziehen, die nur nach diesem Thema gesucht haben und dann darunter diskutieren wollen.
Mhm.
Womit wir aber nicht gerechnet haben, dass tatsächlich Leute unser Video nutzen. Unser Video wurde dann ja neu zusammengeschnitten von einem AfD-Fan und neu hochgeladen. Das gibt's jetzt mittlerweile nicht mehr. Können wir und wollen wir nicht verlinken. Aber dass solche Sachen passieren, dass Leute dann unsere Videos nehmen, die neu zusammenschneiden und sogar in den Kommentaren haben dann Leute behauptet, wir hätten ihnen Geld geboten für ein Interview, wo sie etwas Negatives über die AfD sagen. Und andere Leute haben das dann geglaubt. Das ist so verrückt, dass es solche Sachen gibt, weißt du, dass es immer mehr, das Internet voll ist von Menschen, die irgendwas behaupten, was gar nicht stimmt. Und das nervt mich im Moment krass, weil das einfach auch so zunimmt, dass es ja auch ein bisschen unsere Demokratie bedroht, wenn man nicht mehr weiß, was stimmt und was nicht, weil einfach so viele Leute Unwissen verbreiten.
Ja, also ich denke auch, dass das nervt nicht nur, sondern das ist wirklich eine fundamentale Gefahr für unsere Demokratie, gerade auch jetzt im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und so weiter, dass im Moment ja diese Verbreitung von Fake News doch noch darauf angewiesen ist, dass Menschen sich damit beschäftigen und das schreiben. Aber sehr bald wird man das gut automatisieren können, dass sehr glaubhaft Artikel, Videos, Bilder massenhaft verbreitet werden mit Fake News. Und da müssen wir uns irgendwie drauf vorbereiten, auf diese neue Realität.
Das ist ja jetzt schon ein bisschen so, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel auf Spiegel Online oder Zeit Online surfst, dann sind da ja ständig so Links zu irgendwelchen Fake-Artikeln drin. Die sind eigentlich Werbung, sehen aber so aus wie ein Artikel und der Inhalt ist meistens völliger Quatsch. Und ich habe irgendwann darüber gelesen, wie diese Sachen entstehen, weil normalerweise möchte ja auch, weiß nicht, Spiegel Online, Zeit Online, solche Nachrichten, seriösen Nachrichtensender oder Zeitungen möchten ja eigentlich verhindern, dass in der Werbung, die auf ihrer Plattform geschaltet wird, irgendein Quatsch ist oder sogar irgendwelche Fake News oder gefährlichen Sachen. Können sie aber nicht, weil diese Werbeslots in Auktionen vergeben werden. Und zwar innerhalb von Sekunden, Millisekunden wird dann entschieden, was angezeigt wird. Und da sind halt irgendwelche Mechanismen am Werk. Auf jeden Fall kann man das nicht richtig verhindern. Ist dir das schon mal aufgefallen, was da teilweise für ein Scheiß drin steht?
Nee, weil das bei mir geblockt ist. Ah. Aber ich würde dir da widersprechen. Man könnte das schon verhindern, nämlich indem man eben nicht so ein automatisiertes System nutzt,
okay, ja,
sondern sagt, wir wählen unsere Werbung selbst aus, so wie wir das hier im Podcast zum Beispiel auch machen oder bei Easy German generell.
Mhm.
Aber klar, das ist so ein bisschen, die Welt entwickelt sich dahin, das muss irgendwie alles schnell gehen und viel und schnell verkauft werden und da klickt ja auch kaum jemand drauf, das ist alles billig und so weiter. Und dann hat man am Ende so ein System. Also ja, kritisch sehe ich das.
Das nervt. Ich gebe dir noch einen letzten Artikel mit. Der hat mich auch völlig überrascht. Hast du das mitbekommen von dieser Bettwanzenplage in Frankreich letztes Jahr? Eine angebliche Bettwanzenplage.
Ja, ich habe es mitbekommen und das war ja nicht angeblich so. Also es gab ja wirklich eine Plage, oder?
Das ist halt die Frage, denn mittlerweile erhebt die französische Regierung Vorwürfe gegen Russland, dass sie dieses Thema initiiert haben und aufgebauscht haben. Und das fand ich ziemlich krass. Das ist mir, also darüber bin ich überhaupt auf dieses Segment heute gekommen, weil wenn sowas passiert, tatsächlich auch von Regierungen sowas extra fälschlicherweise in Umlauf gebracht wird. Also Russland ist ja ganz groß da drin, dass sie versuchen, Politik zu manipulieren, die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren, haben ja selber mit ihrem Fernsehsender, der glaube ich mittlerweile in Deutschland zumindest verboten ist, auch so eine Art Fake-News-Kanal am Start, der einfach ganz krasse Unwahrheiten verbreitet und immer wieder so manipulative Nachrichten verbreitet. Ja, also die französische Regierung wirft der russischen Regierung vor, dass sie eine Bettwanzenpanik geschürt haben. Ich zitiere mal aus diesem Tagesschau-Artikel, es wurde sogar fälschlicherweise eine Verbindung gezogen zwischen der Ankunft von ukrainischen Flüchtlingen und der Ausbreitung von Bettwanzen, erklärte der französische Europaminister Jean-Noël Barrot. Hm. Krass, oder?
Mann. Ja, das ist wirklich krass, weil wenn es wirklich so ist, dann bin ich auf diese Fake News reingefallen, weil ich habe das geglaubt, dass das ein sehr, sehr großes Problem in Frankreich war. Und ja, da muss man echt medienkritisch bleiben und sich genau informieren.
Was können wir machen? Am besten Medien unterstützen, die
Fact-Checker anstellen.
Ja, die gute Arbeit machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch gemacht nach dieser Korrektivrecherche. Wäre jetzt gleich schon eine nächste Empfehlung der Woche. Aber diese Korrektivrecherche, die diese ganze AfD-Geschichte veröffentlicht hat, woraufhin es jetzt seit Monaten Demonstrationen gegen die AfD gibt. Solche Medien, die sich wirklich, das ist sogar eine Verein, weiß ich gar nicht, ob das ein Verein ist, die sind auf jeden Fall nicht auf Profit ausgelegt, sondern auf Fakten und sind, glaube ich, selber gemeinnützig. Sowas finde ich gut. Solche Medien sollte man unterstützen.
Außerdem solltet ihr uns unterstützen. Wir haben zwar keine Fact-Checker und erzählen häufig gefährliches Halbwissen hier, weil wir euch vor allem beim Deutschlernen helfen wollen und keine Journalisten sind.
Das ist ja eine super Überleitung, Manuel.
Top-Überleitung, oder? Aber wir freuen uns, wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German auf easygerman.org/membership. Dann bekommt ihr ein Transkript und ihr könnt gleich die Aftershow hören, in der wir noch ein bisschen weiter quatschen und ihr bekommt eine Vokabelhilfe und ihr könnt mit uns chatten. Schaut euch das mal an. Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Zuhören und bis in ein paar Tagen.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.